Abgelegt auf dem Balkon. Nachbarn retten Säugling das Leben. Spannend wird es heute, weil wir über Menschen reden, die einem Kind das Leben gerettet haben. Und juristisch interessant wird es, weil wir darüber sprechen, warum eine Frau wegen versuchten Totschlags nicht ins Gefängnis muss. Zu hören, wie immer, in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Eine neue Folge von uns gibt's ja alle 2 Wochen. Und jetzt geht's los.
ARD.
Und bei mir ist wie immer MDR Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny.
Hallo Olli.
Wir sind heute am Landgericht Erfurt und es geht um eine Mutter, die ihr neugeborenes Kind auf dem Balkon abgelegt hat. Es ist auf jeden Fall ja wieder mal ein Fall mit vielen Facetten und du warst mit im Gerichtssaal dabei, Conny. Vielleicht erzähl du doch, worum geht's uns denn heute?
Es geht um versuchten Totschlag. Eine Frau hat ihr Kind bekommen, hat es auf dem Balkon abgelegt. Und ich persönlich bin davon überzeugt, das Kind lebt noch, weil es aufmerksame Nachbarn gab. Und das ist auch wieder eine Geschichte, die ich, sage ich jetzt mal, wirklich gerne erzähle, weil es da eben nach wie vor Menschen gibt, die sich um andere kümmern und die auch nicht locker lassen, auch wenn sie auf kleinere Widerstände stoßen und die einfach mitdenken und einfach mitfühlend sind und emotional sind. Aber die Geschichte erzähle ich später.
Aber du hast es ja schon angedeutet, also es ist, dass das Kind noch lebt, ist auf jeden Fall sehr aufmerksam, Menschen zu verdanken, ja, die auch später als Zeugen auftreten und die wir natürlich dann auch erzählen, die Zeugenaussagen. Aber es geht ja erstmal los im Gerichtssaal, wie immer, aber diesmal wie immer nicht, sondern es war... Die Angeklagte war nicht da, ne?
Ja, also wie häufig darf man schon sagen, die Angeklagte war nicht da. Es ist ein Sicherungsverfahren. Ich durfte gar nicht Angeklagte sagen. In einem Sicherungsverfahren geht es darum, also das hat ein Gutachter schon so gesagt und es soll auch so sein, die Angeklagte ist psychisch krank und sie hat im Zustand der Schuldunfähigkeit gehandelt. Ich werde das gleich beschreiben, warum das ganz klar auch zutage tritt. Und es geht darum, ob sie in der Psychiatrie untergebracht werden muss, wenn weitere solcher Taten zu erwarten sind. Auch dazu werde ich gleich noch was sagen, aber es geht halt damit los, dass es gar nicht losgeht, weil die Angeklagte nicht da ist. Und der Vorsitzende Richter hat gesagt, er hat sowas schon geahnt und er hat schon telefoniert und sowohl die Betreuerin der Angeklagten als auch deren Eltern sind jetzt bei ihr zu Hause. Sie ist also auch zu Hause und er schickt jetzt die Polizei vorbei, damit sie gebracht wird, damit die Polizei sie abholt. Das hat dann ein bisschen gedauert, es hat sich auch noch mal ein bisschen verzögert. Also da zeigt sich schon, da hat sich aus den Akten schon ergeben, die Frau hat ein psychisches Problem. Und das Gericht war darauf vorbereitet. Das hat dann auch wirklich geklappt. Die Polizei ist dahin gefahren. Und jetzt kommt natürlich, die Polizei war deutlich eher da als die Betreuerin und die Eltern, weil nur die Angeklagte ist mit der Polizei gebracht worden. Hm. Die wohnt nicht in Erfurt, die wohnt in einer anderen Stadt in der Nähe und ist mit der Polizei gebracht worden. Wirkte eigentlich still, aber sehr abwesend, als sie reingebracht wurde. War, wie ich fand, doll geschminkt, hatte ganz feuerrote Fingernägel und hat so ein bisschen in die Luft geguckt. Und der Vorsitzende Richter hat ihr dann auch, also fast wie mit einem Kind hat er mit ihr gesprochen, hat ihr dann erklärt, warum sie da ist, dass das jetzt ein Gericht ist, dass man da verhandelt wegen der Sache, da kommen wir gleich drauf, hat er gesagt. Und er wollte erst mal von ihr wissen, wie alt sie ist, was sie von Beruf ist, wo sie wohnt. Das konnte sie auch alles ganz gut sagen. Also er hat dann als Beruf hat sie Make-up-Artist, Visagistin angegeben. Und immer wenn sie gesprochen hat, wirkte das aber so, schon so, was soll ich eigentlich hier? So hat sie geguckt dazu. Und dann hat die Staatsanwältin die Antragsschrift vorgelesen. Also keine Anklageschrift, sondern Antragsschrift. Mhm. Und da ist die Angeklagte dann echt steil gegangen. Also das hat ihr überhaupt nicht gepasst, was die Staatsanwältin da vorgelesen hat. Ich sag's erst mal, was die Staatsanwältin vorgelesen hat. Die konnte gar nicht hintereinander weglesen, weil die Angeklagte sie ständig unterbrochen hat. Die Staatsanwältin hat also als erstes vorgelesen, dass, und das ist jetzt die erste Geschichte, die Angeklagte furchtbar aufgeregt hat, dass sie vor 4,5 Jahren ihr Baby morgens um 6 so in etwa auf dem Balkon abgelegt hat und es erst 21 Uhr dann sozusagen in ärztliche Obhut kam. Und das ist versuchter Totschlag durch Unterlassen, weil sie sich nicht gekümmert hat. Da hat die Angeklagte schon mal dazwischen gequatscht, du weißt doch nicht, wie weh das tut, ein Kind zu kriegen, und krieg du doch erstmal ein Kind, und was will diese Person? Also das war dann sehr, sie kam so von innen heraus, ohne dass es super aggressiv gewirkt hat.
Sie wusste also erstmal gar nicht so richtig, worum es geht, ne? Was auch der Richter so angedeutet hat. Also
ja,
sie wusste
ja.
Es nicht.
Also dass das eine Staatsanwältin ist, die eine Antragsschrift vorliest, ich glaube, das war schwierig für sie. Das war aber nicht der einzige Vorwurf. Es ist noch eine ganze Latte anderer Vorwürfe dazugekommen. Nämlich Zigaretten stehlen, Verkäuferinnen wegschubsen, Autos stehlen, Kennzeichen stehlen, fahren ohne Fahrerlaubnis. Also sie wird auch renitent, wenn sie irgendwie erwischt wird bei irgendwas. Und dann noch ohne Fahrkarte Zug fahren, das war auch dabei. Aber das war tatsächlich nochmal so eine ganze Latte. Und da hat sich die Angeklagte auch mehrfach zu Wort gemeldet und hat gesagt, was, das mit den Zigaretten klauen, das ist schon ewig her, die zwei Schachteln, was soll denn jetzt das? Also sie hat sich furchtbar aufgeregt und ein Auto hätte sie nicht geklaut, aber sie konnte sich noch erinnern, dass die Polizei dann bei ihr zu Hause war und dass die nicht freundlich waren. Also es hat eine ganze Weile gedauert, bis die Staatsanwältin zu Ende war und der Vorsitzende hat ständig die Angeklagte ermahnen müssen, sie soll doch jetzt endlich mal still sein.
Wenn man immer wieder diese Anklageverlesung, diese Antragsverlesung unterbricht, gibt es dann eigentlich Mittel und Wege, das zu sagen, dass man...
Na klar, da gibt es Ordnungsgelder, aber wie willst du jemanden, entschuldige, ich bin kein Gutachter, aber das war völlig klar, dass die Situation nicht beherrscht hat.
Ja,
Entschuldigung,
genau.
Ich kann es nicht anders sagen. Also, dass die in einer anderen Welt lebte, als in dieser... in der sie gerade saß, das war für mich tatsächlich ganz klar erkennbar. Und
also kann man jetzt nicht rausschicken oder
das, doch, also es gibt Ordnungsgelder und du kannst auch einen Angeklagten entfernen. Aber jemanden, der psychisch krank ist, zu entfernen, der das nicht erkennt, ich glaube, das ist echt eine schwierige Geschichte. Mhm. Und es ging dann auch und der Richter hat dann auch immer gesagt, sie dürfen ja selber gleich was sagen, jetzt sind sie doch mal still. Und was die Angeklagte immer wieder gesagt hat, war, sie sind ein Skandal zur Staatsanwältin und woher wollen Sie das wissen? Und dann hat die Staatsanwältin halt gesagt, ich lese jetzt erstmal weiter und ich bin auch gleich fertig. Und also die Angeklagte hat dann irgendwie gesagt, ja, diese Person, die soll doch erstmal ein Kind kriegen. Das hat sie dann also immer wieder erwähnt, wo schon klar war, okay, da ist was passiert, was sie auch nach 4,5 Jahren noch ziemlich gut weiß. Und es endete dann tatsächlich auch mit Beleidigungen der Staatsanwältin, die hat das einfach hingenommen, hat das zu Ende gelesen und der Schluss dieser Anklageantragsschrift war, dass die Angeklagte unter einer schweren Psychose aus dem schizoiden Formenkreis leidet. Und diese zweite Anklage, wie ich sie nenne, das waren 16 Handlungen, wo die Angeklagte nicht gewillt ist, sich an die geltenden Regeln zu halten. Man klaut nicht, man verletzt keine Verkäuferinnen, wenn die sich ihnen in den Weg stellen. Da habe ich dann gedacht, ja, okay, da geht's. Also es ist jetzt nicht nur diese eine Ausnahmetat mit dem Baby, sondern es gibt da offensichtlich eine ganze Latte von Verfehlungen, nenne ich es jetzt mal. Und dann ist halt die Frage, muss die halt in die Psychiatrie?
Das bedeutet, sie soll laut Gutachten oder laut Einschätzung schizophren sein. Ne?
Ja, so. nach dem vorläufigen schriftlichen Gutachten, was es ja immer gibt. Und sie hatte, wie gesagt, im Laufe des Prozesses des ersten Tages sind dann auch ihre Betreuerin gekommen. Die hat sich neben sie gesetzt und ihre Eltern, die haben dann draußen als Zeugen gesessen. Ein ganz liebes älteres Ehepaar, sage ich jetzt mal.
Ja, oft und lange hat die Frau dazwischen geschrien, jetzt darf sie selbst was sagen. Die 40-Jährige sitzt auf der Anklagebank, weil sie ihr Baby auf dem Balkon abgelegt haben soll, beziehungsweise abgelegt hat. Ja, und was sie sagt, das hören wir jetzt.
Sie hat also nochmal gesagt, warum werde ich denn hier eigentlich eingeladen nach so langer Zeit? Und man hat ständig von ihrem geliebten Kind gesprochen, dass sie sowas überhaupt noch nicht erlebt hat, dass das ein Skandal ist. Und dann hat sie immer wieder gesagt, das ist doch längst geregelt, das ist doch längst an einem anderen Amtsgericht schon längst geregelt und gemacht. Und ich habe mir dann gedacht, ja, das ist das Sorgerechtsverfahren gewesen, was da geregelt wurde, weil der Angeklagten ging es ums Kind. Die war Also richtig kindfixiert, wenn ich das mal so sagen darf, bei allem, was sie dazu gesagt hat. Und ich kann das gleich vorwegnehmen, das Kind lebt jetzt in einer Pflegefamilie.
Und das Kind, das war, du hast es ja schon öfter gesagt, vor 4,5 Jahren, also im Jahr 2019, und es war ein Neugeborenes. Also ich habe auch vernommen, dass das ja auch eine Hausgeburt
ja,
war.
Ja, sie hat das in der Nacht bekommen, das Kind. Und hat es dann, wie gesagt, auf dem Balkon abgelegt.
Also quasi an Tag 1. Das Kind war einen Tag alt. Ne?
Das war
also,
ganz neu. Das war noch keine 24 Stunden alt, als es dann zusammen mit der Mutter ins Krankenhaus gekommen ist.
Was hat sie denn dazu gesagt? Also
sie hat immer wieder gesagt, wissen Sie eigentlich, wie weh das tut? Wissen Sie eigentlich, wie weh das tut? Und ich fasse das jetzt mal kurz zusammen. Das kam so schwungweise, dann ist sie auch mal wieder abgeschweift. Und das wäre doch kein Problem, ein Kind mal an die frische Luft zu legen. Frische Luft wäre doch was ganz Gesundes. Das wäre doch ganz toll. Und sie geht doch auch an die frische Luft. Und dann hat sie ganz, Entschuldigung, ich sag's jetzt mal wirr, wirklich wirr oder verwirrt, ist vielleicht freundlicher formuliert, verwirrt erzählt, sie sei doch dann sofort ins Krankenhaus gekommen und sie habe sich richtig verhalten und sie sei eine gute Mutter und im Krankenhaus habe man ihr gratuliert, das sei so ein süßer Kerl, kleiner Junge und sogar angestoßen habe man dort auf ihr Kind. Also das war, dass sie im Krankenhaus war, das stimmte auch alles und dass sie untersucht worden ist und das Kind untersucht worden ist, auch das stand schon in der Anklageschrift. Das Kind hat ja mehr als 12 Stunden auf dem Balkon gelegen und es war stark unterkühlt. Es hatte nur noch 32 Grad Körpertemperatur und eine Neugeboreneninfektion und die Staatsanwältin sprach von Lebensgefahr, die da auf jeden Fall schon bestanden hätte für das Kind.
Wir kommen jetzt zu der besonderen Geschichte dieses Falls, denn ein Mensch, ein Baby, wäre vielleicht gestorben, wenn es nicht die Nachbarn gegeben hätte, die auch als Zeugen aussagen. Und genau das hören wir jetzt, was sie dazu sagen.
Das ist eine Mutter mit ihrem damals 17- oder 18-jährigen Sohn und das war ganz beeindruckend. Das war wirklich beeindruckend, wie die im Zeugenstand gesessen haben. Natürlich haben auch die das Problem, dass die sagen, Menschenskinder, das ist 4,5 Jahre her. Wie sollen wir jetzt noch von Minute zu Minute wissen, was wir wie gemacht haben? Natürlich erinnern wir uns noch dran. Die haben beide übereinstimmend gesagt, Mutter und erwachsener Sohn, wir haben morgens was jammern hören. Wir haben was jammern hören, haben das für Katzengejammer gehalten. Und also sehr früh, um 6 früh. Und es war im Juli, muss ich noch dazu sagen, vielleicht hat auch das dem Kind das Leben gerettet, aber es war jetzt nicht so ein super heißer Sommertag. Und dann ist die Mutter arbeiten gegangen und der Sohn ist arbeiten gegangen. Und der Sohn hatte Spätschicht, hat er gesagt. Der ist 20 Uhr zurückgekommen, da hat die Mutter ihn abgeholt. Und dann haben sie dieses Geräusch wieder gehört und es hat ihnen keine Ruhe gelassen. Sie hatten schon auf den Balkon geguckt, hat die Mutter gesagt. Ach so, als die Mutter aussagte im Zeugenstand, da hat sich die Angeklagte wieder ganz schlimm aufgemandelt und hat die beschimpft und hat gesagt, was willst denn du hier und was erzählst denn du hier? Und da hat dann auch der Richter zur Zeugin, also die war auch ganz ruhig, die Zeugin, gesagt, kümmern sich nicht drum, mache ich. Und es wurde auch besser dann im Laufe der Zeit und die Zeugin hat gesagt, naja, sie ist schon auffällig und das Einzige, worüber wir uns immer ärgern, sie stellt immer ihren Müll vor die Tür und das stinkt dann und da gibt es Stress und da hat sich die Angeklagte furchtbar aufgeregt.
Aber die kannten sie schon.
Die selbstverständlich, aber es war jetzt nicht so, dass sie irgendwie als aggressive Nachbarin beschrieben worden wäre. Gar nicht. Als besondere Nachbarin, also ein bisschen anders, aber es gab jetzt nicht jeden Abend Stress oder so, überhaupt nicht.
Also die haben schon mal auf den Balkon rüber geguckt.
So, jetzt, genau. Und die haben dann abends, weil ihnen das keine Ruhe gelassen hat, hat die Mutter gesagt, ich habe mich dann rübergebeugt auf diesen Balkon und ich habe nichts gesehen. Ich war aber sicher, das Geräusch kommt daher. Und dann hat der inzwischen 23-jährige Sohn im Zeugenstand ganz beeindruckend gesagt, dass ihm das keine Ruhe gelassen hat, überhaupt keine Ruhe. Und er hat sich dann so weit, die sind jetzt nicht direkt aneinander, die Balkons, du musst dich wirklich weit rüber beugen. Wir haben Fotos gesehen im Gerichtssaal. Und er hat dann gesagt, und ich habe es dann gesehen, komplett bedeckt mit einem Tuch. Er wusste die Farbe nicht mehr, ob hell oder dunkel. Und hat gesagt, und es war komplett bedeckt, man hat nichts gesehen, gar nichts. Und direkt halt an dieser Stirnseite von diesem Balkon so richtig an die Mauer rangelegt, dass man also wirklich richtig auf den Balkon gucken musste, um es zu sehen. Und er hat gesagt, ich war mir sofort sicher, dass das ein Baby ist. Da war ich mir ganz sicher, ganz, ganz sicher. Und dann haben die Polizei angerufen und haben insistiert und haben gesagt, hier, ihr müsst kommen. Und dann hat die Mutter noch gesagt, dann kamen 2 Beamte, dann hat sich der Erste rübergebeugt und hat gesagt, ich sehe nichts. Und dann haben die gesagt, doch, da ist was. Und dann ist das Baby entdeckt worden.
Ach so, die sind dann erstmal zu den...
Natürlich, die sind erstmal wieder zu den Anrufern auf dem Balkon und haben da auch rüber geguckt. Und dann ging's aber, dann haben die also bei der Nachbarin geklopft und so lange, die hat nicht aufgemacht, so lange Theater gemacht, bis sie aufgemacht hat. Und was die Mutter im Zeugenstand, also die Zeugin noch erzählt hat, sie hat die Angeklagte gesehen. Die war irgendwie einkaufen und war so wie immer. Hm. Stand vor der Tür und hat mit irgendjemandem sich unterhalten. Und dann ging's, wie gesagt, ganz schnell, dann kam der Rettungswagen, dann kam das Baby ins Krankenhaus, dann kam die Mutter ins Krankenhaus und also dann ist die Polizei, sind die beiden Beamten auch, also die Mutter hat gesagt, die haben dann schon richtig Rabatz gemacht, damit die aufgemacht hat und sie hat halt dann aufgemacht, es war jetzt nicht nötig, die Tür einzutreten oder da irgendwie anderweitig Zugang zu verschaffen.
Aber auf jeden Fall... Ja, bemerkenswert, dass man dann die beiden Mutter und Sohn, die dann einfach keine Ruhe gegeben haben und wahrscheinlich
war das... Ja, sehr bemerkenswert. Der Sohn hat dann draußen noch gesagt, also ich habe schon wieder eine Gänsehaut gehabt, als sie ausgesagt haben, weil das ist nicht das ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass jemand keine Ruhe gibt und sich und immer wieder guckt und schaut, was ist da nicht in Ordnung. Und der Sohn hat dann draußen noch gesagt, wir hätten uns nie verziehen, wenn dem Baby was passiert wäre. Und ich kann jetzt gleich noch was sagen. Es gab noch eine dritte Zeugin, das war nämlich die Mutter der Angeklagten. Und die hat einmal im Zeugenstand erzählt, wie schlimm es ist, zusehen zu müssen, wenn sich das eigene Kind in der Pubertät verändert. Da ist die Krankheit zutage getreten. Also wirklich zutage getreten mit kompletter Wesensveränderung. Und die Mutter hat auch gesagt, meine Tochter ist immer nett gewesen, ist immer lieb gewesen, ist nicht aggressiv, die ist auch sehr, sehr kinderlieb. Und dann hat die Mutter noch gesagt, der Angeklagten, sie hätte so gerne Kontakt zu ihrem Enkelkind, aber das ist halt schwierig. Und also das zeigt halt auch nochmal die Tragik einer solchen Erkrankung.
In der Pubertät verändert, wie alt ist denn eigentlich die Frau jetzt?
40.
Also
40 ist sie jetzt.
Und hat aber keinen Kontakt zum Kind?
Das kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, ob sie es nicht sehen darf. Das weiß ich nicht, das ist nicht erörtert worden vor Gericht. Also vielleicht gibt es da ein Umgangsrecht, das kann ich nicht sagen.
Wo geht's denn da eigentlich hin, wenn man über ein Urteil nachdenkt? Da geht's ja jetzt nicht ums Gefängnis, sondern darum, ob die Frau in die Psychiatrie kommt.
Sie kann nicht bestraft werden. Es geht nicht um Strafe in diesem Prozess, überhaupt nicht, sondern es geht darum, andere Opfer zu schützen. Also passiert sowas wieder. Muss diese Frau in der Psychiatrie untergebracht werden aufgrund ihrer Erkrankung? Weil weitere Taten zu erwarten sind, ist sie gefährlich. So sind die Anforderungen, die ein Gutachter dann auch beantworten muss und die er ja im schriftlichen Gutachten offensichtlich schon mal beantwortet hat, sonst würde es dieses Sicherungsverfahren ja nicht geben. Also es heißt Sicherungsverfahren, weil es eine Maßregel der Sicherung und Besserung ist. Mhm. Und diese Maßregel ist Paragraph 63, ich kann mir das wirklich merken, weil das immer eine Rolle spielt, heißt Psychiatrie. Es gibt aber auch eine Maßregel der Sicherung und Besserung nach Paragraph 64 und das ist eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt. Also wenn aufgrund einer Sucht Straftaten begangen werden. Das sind die beiden Unterbringungsgeschichten. Aber bei einer Unterbringung in der Psychiatrie, da sagen oft Leute, ach, das ist ja wieder gar nichts. Da sage ich, sorry, das ist Open End. Das ist Open End. Da wird immer wieder geschaut, ist derjenige noch gefährlich? Kann der jetzt doch vielleicht ambulant behandelt werden und raus? Und das habe ich in all den Jahren, denen ich das mache, schon so oft erlebt, dass die Leute, die vorläufig untergebracht sind, dass die davon erzählen, welche Nebenwirkungen diese Medikamente machen, die ihre Krankheit, mit denen ihre Krankheit behandelt werden kann und wo sie dann sich auch an Regeln halten. Aber die machen, also ich habe mal jemanden gehört, der gesagt hat, es ist so ein Feuerwerk im Kopf, ich möchte diese Medikamente nicht nehmen. Und wenn ich draußen bin, nehme ich die nicht, weil das ist so schwer. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, es ambulant zu machen, falls es eine Depotbehandlung gibt, dass man regelmäßig bei Ärzten vorbeischauen muss. Und wenn die Leute keine Einsicht haben, dann müssen sie in der Psychiatrie bleiben. Und darum geht es in diesem Prozess.
Und sollte die Antwort Nein sein, keine Psychiatrie?
Dann wird die Angeklagte, wird sie freigesprochen, weil sie ja schuldunfähig ist. Also wenn die Leute nicht gefährlich sind, dann sind sie krank. Dann müssen sie auch nicht untergebracht werden.
Ja, so ist das Rechtssystem und wir haben schon einmal darüber gesprochen, wann wer wie in die Psychiatrie muss. Und zwar in der Folge, er hält sich für Jesus, muss der Angeklagte in die Psychiatrie. Gern da noch einmal reinhören, gern abonnieren, dann verpassen Sie sowieso keine Folge mehr. Aber jetzt zum Schluss beantworten wir hier noch die Frage in unserem Fall, und zwar die Frage, warum es denn mehr als 4 Jahre gedauert hat, bis dieser Prozess überhaupt mal verhandelt wurde, dieser Vorwurf. Denn genau so lange ist es her und die Antwort gibt's jetzt.
Das ist ja ein sogenanntes Kapitaldelikt, ein versuchter Totschlag, also Totschlag und Mord, also Verbrechen gegen das Leben sind Kapitaldelikte und die werden grundsätzlich vor der Schwurgerichtskammer verhandelt, wenn jetzt nicht Jugendliche angeklagt sind, dann ist die Jugendkammer zuständig. Aber wenn Erwachsene sowas machen, auch wenn es ein Versuchsstadium ist, dann ist die Schwurgerichtskammer zuständig. Da gibt es eine am Landgericht Erfurt, die hat irre viel zu tun. Die macht natürlich vordringlich Haftsachen, weil die allermeisten, die sowas machen, sitzen in Haft. Und dann haben wir ja auch, 2019 war das, dann hatten wir ja während Corona jetzt nicht so viele Verhandlungen wie üblich. Ja, die haben alle was gemacht, aber nicht so viel. Und dann bleibt es halt so, dann ist es halt so, dass das, was, wo die Leute nicht in Haft sitzen, das wird dann erst verhandelt, wenn tatsächlich mal Luft ist.
Und mussten dann auf irgendwelche Fristen geachtet dann werden? Oder?
Ja, da gibt es Verjährungsfristen, gibt es da natürlich, aber die sind natürlich bei Totschlag und Mord sind die sehr lange. Also Mord verjährt nie, Totschlag müsste ich nachgucken, aber ganz viele Jahre.
Wie du schon eingangs gesagt hast, kann man ja wirklich noch froh sein, dass es auch Menschen gibt, die immer ein offenes Ohr und ein offenes Auge haben, ja, und nicht nachlassen. Also das ist auf jeden Fall sehr bewundernswert in dem Fall und eben hat in dem Fall auch einem Kind das Leben gerettet.
Ja, so ist es. So ist es. Und wie gesagt, nochmal dazu gesagt, die Angeklagte, ob die das einsehen konnte, dass das Kind da sterben würde und ob sie das wollte, ob sie das irgendwie in ihrem Kopf hatte in dieser Situation, spielte ja schon eine Rolle im Gericht. Kinder kriegen kann ganz schön wehtun, ja. Und was in der Angeklagten vorgegangen ist, das wird man sicherlich nie erfahren. Wie gesagt, man guckt jetzt in die Zukunft. Kann sowas wieder passieren? Kann was anderes wieder passieren? Kann sie mal jemanden, wenn sie halt sich mit irgendwas durchsetzen will, tatsächlich mal so schubsen auch, dass dem Schlimmeres passiert oder so? Das wird der Prozess klären müssen.
Und das berichten wir natürlich hier, wie es ausgegangen ist. Und ich sage, Conny, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Olli.
Eine neue Folge von uns gibt's alle 2 Wochen zu hören in der App der ARD Audiothek. Und genau da finden Sie auch viele andere spannende Podcasts. Vor allem natürlich in der Rubrik True Crime, von geschichtlichen Verbrechen bis hin zu vermissten Fällen. Alles finden Sie da. Und natürlich auch uns. Und deswegen viel Spaß beim Hören.